Manche von euch wissen es, aber ich bin seit kurzem nicht mehr Taxifahrer, sondern Taxiunternehmer. Ja, ja. Ich habe eine Prüfung gemacht und danach Geld investiert, um für mich selbst anfangen zu können. Die Vorbereitung war nicht einfach. Ich musste viele Hürden überwinden. Immer wieder gab es Schwierigkeiten, immer wieder Verzögerungen, immer wieder benötigte ich mehr Geld. Aber vor kurzem war es soweit, ich konnte endlich starten. Der erste Tag war nicht besonders lukrativ. Am zweiten Tag bekam ich ein paar bessere Fahrten. Ich fuhr abends spät in Richtung Wickendorf. Gute Fahrt, schönes Gespräch mit dem Fahrgast. Bis ein Reh die Straße überquerte. Gut, ich fahre schon länger Taxi, habe es rechtzeitig gesehen, schnell abgebremst. Plötzlich noch ein Reh, kurz vor dem Auto. Ich musste eine Notbremsung machen und dann ging die Motorhaube ein Stück hoch. Mein erster Gedanke, Katastrophe, Unfall. Aber das Reh ging nach dem ersten Schreck fröhlich weiter. Ich bin ausgestiegen, habe gesehen, dass es keinen Schaden am Auto gab. Nur die Motorhaube war an der Seite von der Frontscheibe ein Stück nach oben geklappt. Das nennt man eine aktive Motorhaube und soll Fußgänger bei einem Unfall schützen. Schönes Sicherheitssystem. Aber es lässt sich nicht so schnell wieder zurückstellen, so sagte mir am nächsten Tag die Werkstatt. Auskunft 10.000 Euro. Und so wurde sofort dazu gesagt, weil es keine Kollision gab, könnte es sehr gut sein, dass die Versicherung die Kosten nicht tragen möchte. Es war, als ob ich gerade ein Haus fertig gebaut hatte und ich habe mich umgedreht, nach zwei Tagen alles eingestürzt. So viel Geld investiert, so lange gewartet, jetzt endlich die Möglichkeit, Umsatz zu machen, und das war dringend nötig, und dann passiert so etwas. Warum? Hasst Gott mich? Ich habe es mich ernsthaft gefragt. Hasst Gott mich? Wenn es ihn gibt, hätte er so etwas nicht verhindern können am zweiten Tag. Über zwei Wochen lebte ich in verzweifelte Unsicherheit, wie es weitergehen sollte, ob ich es finanziell überhaupt noch schaffen würde, weiterzumachen. Jedes Mal rief die Werkstatt an, dauert noch länger, dauert noch länger. Ich war böse auf Gott. Ich fühlte mich im Stich gelassen. Wo ist er? Warum sagt er nichts? Warum macht er nichts? Vielleicht hast du solche Fragen auch mal gestellt. Ich glaube, viele haben diese Frage schon mal gestellt. Bei mir ging es letztendlich nur um Geld, obwohl das auch große Unsicherheit auslösen kann. Aber vielleicht wurdest du mit tiefgreifender Krisen konfrontiert. Eine schwere Krankheit, psychisch oder körperlich. Hast du zu Gott geschrien? Warst du böse auf Gott? Ich denke auch an Verluste. Vielleicht hast du deinen Partner verloren. Oder dein Kind. Ich kann mir nicht vorstellen, wie grausam das sein muss. Hast du zu Gott geschrien? Wenn du da bist, warum hast du es denn nicht verhindert? Wo bist du, Gott? Was soll der Scheiß? Im Psalm 22 lernen wir jemanden kennen, der genau mit dieser Verzweiflung zu kämpfen hat. Es geht um König David, wie wir vorher gehört haben. Er fühlt sich komplett vom Gott im Stich gelassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So fängt er an. Fern ist meine Rettung, ungehört verhallt mein Hilfeschrei. Mein Gott, rufe ich am Tag, doch Antwort gibst du mir nicht. Und ich rufe in der Nacht, doch Ruhe gibst du mir nicht. Echt krass, dass so etwas in der Bibel steht. Findest du nicht? Die Bibel ist doch ein heiliges Buch, das Gott groß machen soll. Wir haben ja gerade im Lobpreis auch Gott groß gemacht. Vorwürfe passen doch gar nicht dazu. Die machen Gott doch nicht groß. Die ziehen ihn und seinen guten Ruf durch den Dreck. Und guck auch, wer es sagt. Nicht irgendeine arme Sau, die nicht wirklich mit Gott zu tun hatte. Nee, König David, der größte König aus dem Alten Testament. Ein König, von dem die Bibel mehrmals sagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Schon als Junge lernte er die Kraft von Gott kennen. David und Goliath, die Geschichte habt ihr doch bestimmt schon mal gehört. Er hat Gottes Gegenwart konkret und bewusst erfahren. Er wurde als Hirte bedroht von Löwen und Bären und immer wieder rettete Gott ihn. Wenn irgendjemand aus voller Überzeugung sagen hätte können, Gott ist gut, er sorgt für mich, dann wäre es David. Und ausgerechnet er feuert hier sehr scharfe Kritik ab. Warum hast du mich verlassen? Antwort gibst du mir nicht. Ruhe finde ich nicht. Was zeigt das? Es zeigt erstens, dass man sich bei Gott beklagen darf. Gott lässt Kritik zu. Wenn man glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass Gott die christliche Geschichte so geführt hat, dass in der Bibel genau das steht, was wir als Gläubige brauchen, dann fand Gott es anscheinend wichtig, dass wir sehen und lesen, dass man auch böse auf ihn sein kann. Es ist keine Sünde, Gott Vorwürfe zu machen. Er hält einiges aus. Da ist er ganz anders als alle Götter, die Menschen sich ausgedacht haben. Und auch als viele große Herrscher dieser Welt. Sagt man bei denen ein falsches Wort, da gibt es oft schwere Folgen. Wenn du zum Beispiel in Nordkorea Kritik an der Familie Kim äußerst, droht der Tod. Wenn du Mohammed beleidigst, ist dein Leben auch nicht mehr sicher. Gott dagegen bestraft uns nicht, wenn wir ehrlich und direkt unsere Gefühle rauslassen. Der allmächtige Gott, der alles erschaffen hat und auch in einem Augenblick alles wieder vernichten könnte, der findet es nicht schlimm, wenn du in deiner Verzweiflung schreist, ich bin böse auf dich, Gott. Antwort gibst du mir nicht. Ich würde sagen, bei Gott gibt es wahre Meinungsfreiheit. Dieser Psalm zeigt zweitens, dass sogar, ich sag mal, Profigläubige das Gefühl haben können, dass Gott völlig abwesend ist. Man merkt in diesem Psalm, dass David damit ringt. Er fängt mit seinen Vorwürfen an. Aber ab Vers 4 lobt er plötzlich Gott und beschreibt er, wie seine Vorfahren schon auf Gott vertraut haben und nicht enttäuscht, sondern gerettet wurden. Ab Vers 10 bekennt er, dass er schon als Baby gelernt hat, auf Gott zu vertrauen. Vom ersten Atemzug an bist du allein mein Gott. Wunderbar, das trägt er alles mit sich mit. Das hat er alles erfahren. Das glaubt er auch alles wirklich. Aber so fühlt er sich im Moment nicht. Seine Situation ist so dramatisch und hoffnungslos, dass sein Glaube nicht viel mehr ist als ein Stück Holz, kleines Stück Holz in einem stürmischen Ozean. Er klammert sich fest, aber glaubt er wirklich noch an Rettung? Wir haben es gehört, Vers 7. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Gespött der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, lachen nur über mich. Und ab Vers 13 wird er immer dramatischer in seinen Beschreibungen. Ich fühle mich wie ausgeschüttetes Wasser. Ich habe keine Gewalt mehr über meine Glieder. Mein Lebensmut ist weich wie Wachs, dahin geschmolzen in meinem Innern. Boah, er ist am Boden zerstört. War dein Lebensmut schon mal weich wie Wachs? Ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wie ist es möglich, dass ein Mensch wie David, der so viel mit Gott erlebt hat, sich so fühlen kann? Und ist das nicht ein richtig entmutigendes Beispiel für uns? Wenn sogar er solche Krisen erlebte, wird es uns nicht besser gehen. Das heißt, dass ich glaube, gibt mir keine Garantie, dass ich immer Gottes Nähe spüren werde. Es gibt keine Garantie, dass Gott mir immer antwortet. Gott ist nicht wie die ADAC. Ich rufe an und er schickt Hilfe. Manchmal geht niemand dran und dann stehe ich da. Mein Gott, rufe ich am Tag, doch Antwort gibst du mir nicht. Ich rufe in der Nacht, doch Ruhe finde ich nicht. Tja, ziemlich depressiv, oder? Es gibt einen Gott, er ist sogar offen und lässt Kritik zu, man kann alles zu ihm sagen, aber manchmal kommt nichts zurück und fühlst du dich nicht mal 1% besser. Wie lässt sich das erklären? Ich glaube, dass wir hier die schlimmste Folge von dem Sündenfall entdecken. Was war der Sündenfall? Gott hat Adam und Eva erschaffen, die ersten Menschen. Sie lebten mit Gott, ganz eng verbunden, in Harmonie. Aber Adam und Eva waren ungehorsam und konnten dadurch nicht länger in der unmittelbaren Nähe von Gott existieren. Sie wurden aus dem Paradies verbannt, weg von Gott, weg aus seiner Gegenwart. Und in dieser Finsternis leben wir seitdem. Gott ist weit weg. Er offenbart sich, ja, aber nicht an allen Menschen. Die meisten Menschen leben ihr Leben, ohne je ein Wort von Gott zu hören. Damit haben wir seit dem Sündenfall zu kämpfen. Dieses Gefühl, dass es zwar einen Gott gibt, vielleicht, aber dass er so ungreifbar ist und dass man so wenig von ihm erfährt. Und genau das spürt David im Psalm 22. Zweimal sagt er, bleib nicht fern von mir. Er fühlt die Distanz zu Gott. Gott ist weit weg. Als Jesus auf Erden kam, stellte er genau das Gleiche fest. Selbst hatte er eine perfekte Verbindung nach oben. Er lebte immer in Gottes Nähe, hatte immer Kontakt mit seinem Vater. Ich sage es mal so, seine Antenne hatte Top-Qualität. Er konnte alle himmlischen Sender empfangen. Aber die Menschen um ihn herum, die hatten alle kaputte Antennen. Sie hörten nur Rauschen. Immer wieder staunt Jesus, wie wenig die Menschen verstehen. Und wie klein ihr Glaube ist, was für ihn selbstverständlich ist, ist für sie ein großes Fragezeichen. Sie stecken so tief in der Sünde und sind so mit der dunklen Welt verflochten, dass sie Gottes Signale einfach nicht empfangen können. Gott ist weit weg. Jesus dagegen war völlig in Tune mit Gott, völlig mit Gott auf einer Wellenlänge. Und er zeigte uns, wie so ein Leben aussehen kann, wie Gott das Leben ursprünglich gemeint hat. Nicht entfernt von ihm, sondern mit uns. Mit ihm. Jesus zeigte es uns. Bis auf einen Moment. Nur ein Moment. Jesus wurde gekreuzigt. Warum? Weil Gott uns nicht bestrafen wollte für allen Mist, den wir in der Welt gebaut haben, sondern die Schuld auf sich nahm. Und da am Kreuz wurde es dunkel. Man könnte sagen, Gott drehte Jesus den Rücken zu und es wurde wortwörtlich dunkel, mitten am Tag. Und genau da zitierte Jesus diesen Psalm, Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Genau in dem Moment, wo er alle Schuld auf sich nahm, alles auf sich nahm, was uns so belastet, drückte er in einem Satz aus, was unser Problem ist. Verlassen sein von Gott. Das Gefühl, dass Gott nichts macht, nichts sagt, nicht da ist, das quält uns seit dem Sündenfall. Und Jesus hat am Kreuz diese Verlassenheit erfahren, gefühlt, was wir fühlen. Für ihn war dieses Gefühl unerträglich. Er starb. Ohne Gottes Gegenwart gibt es kein Leben. Zum Glück endete es nicht damit. Nach 3 Tagen bekam er sein Leben zurück und noch ein wenig später durfte er zu seinem Vater im Himmel zurückkehren. Die Verlassenheit war endgültig überwunden. Was bedeutet das für uns? Wir sind leider noch nicht zu unserem Vater im Himmel gegangen. Wir leben immer noch in dieser kaputten Welt. Es passieren schlimme Sachen, auch uns. Jesus musste viel Leid ertragen, also müssen wir auch Leid ertragen. Darüber ist die Bibel sehr klar. Die Bibel ist kein Märchen. Sie ist sehr realitätsnah. Und sogar ohne Bibel müsstest du doch zugeben, dass das Leben hart ist, dass wir alle schwere Zeiten erleben. Die Frage heute an dich ist, wie gehst du damit um? Du kannst sagen, es gibt keinen Gott. Wenn die Situation so ist, kann ich nicht glauben, dass irgendwo ein Gott existiert und dass er sich für mich interessiert. Wenn es einen Gott gäbe, müsste er auch was für mich machen, mein Leben leichter machen. Was nützt mir ein Gott, wenn er kein einfaches Leben versprechen kann? Ich kann diesen Gedanken nachvollziehen. In Tiefpunkten meines Lebens habe ich das auch mal gedacht. Aber bringt es dich weiter? Löst es das Gefühl in dir, dass du einsam und verlassen bist, auf? Oder bleibst du genauso unglücklich wie vorher? Du kannst auch mit allen deinen Schmerzen, mit deiner Verzweiflung, mit deiner Frustration zu Gott gehen und schreien, hallo, wo bist du? Warum, wozu? Bleib nicht fern von mir. Bringt das dich weiter? Ich weiß nicht. Überleg mal. Jesus weiß genau, wie du dich fühlst. Denn er hat es selbst gefühlt. Vielleicht wirst du seine Stimme nicht hören, aber du darfst wissen, dass er deine Schmerzen spürt. Oft ist es doch schon erleichternd, wenn du bei jemandem Verständnis und Erkennung findest. Jesus steht sehr nah zu dir. Und er steht nah zu Gott. Er steht nah zu dir und nah zu Gott. Der perfekte Vermittler. Er möchte dir helfen, den riesengroßen Abstand zu Gott, dem Vater im Himmel, zu überbrücken. Als würde er zu dir sagen, es macht keinen Sinn, dich von mir abzuwenden und wegzulaufen. Du bleibst so ganz allein mit deinen Schmerzen. Nimm meine Hand und wir gehen zusammen zum Vater. Setze dich auf seinen Schoß und sag ihm, wie du dich fühlst. Schlag auf seine Brust und lass deine Wut raus. Warum, Vater? Ich hasse dich. Weine, aber bei ihm. Weine, bis du ruhiger wirst. Da kannst du sagen, es tut mir leid, das meinte ich nicht. Ich hasse dich nicht. Aber es ist so schwer. Bringt das dich weiter? Vielleicht. Es ist kein Quick Fix, keine einfache Lösung. Die gibt es leider nie in der Bibel. Ich denke auch, wenn Gott immer sofort in einem Augenblick unsere Probleme lösen würde, würde er uns in unserem Menschsein nicht ernst nehmen. Gott gibt uns viel Verantwortung und viel Freiheit und nimmt uns sehr ernst. Deswegen haben wir keine Feen und werden wir nicht wie Marionette gesteuert. Menschsein heißt, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Aber es ist immer besser, mit Gott durch schwere Zeiten zu gehen, als ohne Gott. Und nochmal, Jesus möchte uns helfen, den Abstand zu Gott zu überbrücken und trotz allem ihm zu vertrauen. Das ist eine Lektion, die wir auch aus Psalm 22 lernen können. David hört Gott nicht, David spürt Gott nicht, David sieht keinen Ausweg aus seinem Leiden und trotzdem spricht er aus, auf dich bin ich angewiesen seit meiner Geburt. Vers 11. Und ich habe sonst keinen, der mir hilft. Vers 12. Und du bist meine Stärke, hilf mir schnell. Vers 20. Das ist für mich die Glaubensrealität. Einerseits zu erkennen, ich fühle mich so verlassen. Und andererseits trotzdem zu sagen, ich vertraue auf Gott. Und zu glauben, dass du, wie deine Vorfahren im Glauben, letztendlich nicht enttäuscht wirst. Jesus musste selbst bis in den Tod sein Vertrauen auf Gott bewahren. So weit kann es kommen. Vielleicht wirst du krank und nie mehr genesen. Du stirbst. Kannst du sogar dann noch auf Gott vertrauen? Jesus macht es und wurde nicht enttäuscht. So werden wir alle nicht enttäuscht werden. Es gibt eine Auferstehung. Es gibt ein ewiges Leben bei Gott in seiner unmittelbaren Nähe. Sei mutig und stark. Das ist für später, ja. Aber schon jetzt, hier, in diesem Leben, möchte Jesus uns helfen, das Gefühl von Verlassenheit aus unserem Leben zu vertreiben. Er möchte uns lehren, dass er immer dabei ist, auch wenn wir ihn nicht sehen und nicht hören. Und dass wir ihm immer vertrauen können, egal wie die Umstände sind. Sag selbst, gibt es einen Grund, warum du Gott nicht vertrauen solltest? Schon Jahrtausende führt Gott die Weltgeschichte. Alles passiert, wie er es bestimmt. Und er sorgt für seine Kinder. Auch wenn er unsere Wege durch große Finsternis lenkt, ist der Ausgang immer positiv. Das Ende ist immer gut. Gibt es einen Grund, warum du ihm nicht vertrauen solltest? Hat er dein Vertrauen nicht verdient? Hat er nicht erwiesen, dass man sich auf ihn verlassen kann? Das war Gottes Vorwurf an mich, als ich 2 Wochen lang verzweifelt mit meiner Situation, worüber ich am Anfang erzählte, kämpfte. Ich war böse auf Gott, machte Gott Vorwürfe und letztendlich machte er mir einen Vorwurf. Jordi, du weißt doch, dass du dich auf mich verlassen kannst. Habe ich dein Vertrauen nicht verdient? Weißt du, was das meist Nervige für einen Taxifahrer ist? Das ist nicht ein betrunkener Fahrgast. Das ist ein Besserwisser. Er steigt ein, er sagt, wohin er möchte. Ich fahre los, möchte die kürzeste Strecke fahren, damit er nicht zu viel bezahlt. Aber der Herr meint es besser zu wissen. Und versucht mich zu erklären, wo wir genau langfahren müssen. Ich weiß, dass es mindestens 3-4 Euro mehr kostet. Und ich versuche das zu erklären. Ich sage, dass ich alle Straßen in Schwerin kenne und so günstig wie möglich fahre. Er glaubt es nicht. Und im schlimmsten Fall schimpft er, dass ich ihm Geld aus der Tasche ziehe. Gott ist auch eine Art Taxifahrer. Er kennt alle Wege im Leben. Und er weiß für jede einzelne Person, wie er oder sie am besten ans Ziel kommt. Er weiß für jede einzelne Person, wie du am besten ans Ziel kommst. Willst du wirklich bei ihm einsteigen und sagen, dass du es besser weißt? Nee, Gott, so soll es nicht gehen in meinem Leben. Da und da muss es lang, sonst verliere ich mein Vertrauen. Man kann sich auf Gott verlassen. Er hat unser Vertrauen verdient. Dieser Gedanke hat mir nach viel Zweifel und Unsicherheit schon Ruhe gegeben. Ich habe Gottes Anwesenheit wiedergefunden. Und manchmal greift Gott dann plötzlich doch ein. Die Versicherung übernahm doch die Kosten, das Auto wurde repariert. Nach 2 schweren Wochen konnte ich wieder Taxi fahren. David erlebte auch Gebetserhörung. In Vers 22 schreibt er ziemlich plötzlich, mein Gebet hast du erhört. Er sagt nicht genau wie, aber sein Klagen ändert sich in Lob. Im Kontext von dieser Predigt ist das aber nicht so relevant. Ob Gott deine Gebete schnell erhört oder dich über einen langen Leidensweg schickt, was ich dir heute mitgeben möchte, ist ganz einfach, dass er dabei ist. Gott ist dabei. Also wenn es dir schlecht geht, richtig schlecht geht, lauf nicht weg, sondern geh zu ihm und beklag dich, ruf zu ihm, kämpf mit ihm. Jesus wird dir helfen, nah zum Vater zu kommen, damit du dich nicht so verlassen fühlst, wie er sich am Kreuz fühlte, sondern durch die Gegenwart von Gott stark wirst, stark wie ein Fels. Und dann kannst du zusammen mit David ausrufen, Vers 27, bekomm neuen Lebensmut für immer. Das wünsche ich dir. Neuen Lebensmut für immer. Amen.